Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Die Comic Invasion ist ein selbstorganisiertes Berliner Indie-Comics-Festival, inzwischen im 5. Jahr. Und dieses Jahr wird es zum ersten Mal eine kleine Podcast-Reihe zum Festival geben. In dieser ersten Folge hier wollen wir euch die Comic Invasion ein bisschen vorstellen und euch erzählen, was wir mit dem Podcast vorhaben. Wir sind Lara und Carlos. Hallo Lara.
Hallo.
Und Marc.
Ja, hallo.
Lara und ich machen diesen Podcast hier. Und Marc ist heute unser Gast als Mitgründer und momentan Hauptorganisator der Comic Invasion. Aber bevor wir dazu kommen, Lara, stell dich doch mal kurz vor. Woher könnte man dich kennen?
Man kennt mich vielleicht von polygamia.de, wo ich auch podcaste und ein bisschen über Games und alles andere, was spielt, auch Comics schreibe. Und vielleicht auf femgeeks.de noch.
Ja, und ich bin Carlos. Ich mache einen Comic-Podcast namens Yay Comics. Aber Lara, was ist denn deine Geschichte mit der Comic-Invasion?
Ich war ja zweimal bisher dort. Das ist jetzt also dieses Jahr meine dritte Comic-Invasion. Und das war ein bisschen so Zufall. Ich bin ja noch nicht so lange hier in Berlin, jetzt reichlich 3 Jahre. Und bin aber sehr Comic-affin ja natürlich. Und habe einfach geguckt, was gibt's hier? So, was geht hier so ab? Hat Berlin eigentlich eine eigene Convention? Und so bin dann auf die Comic-Invasion gestoßen und war sofort verliebt.
Ja, es gab in den letzten Jahren auch schon 2 Sendungen bei Yay Comics zur Comic Invasion. Ich glaube 2012 und 2013 oder 2014. Und ich weiß noch, dass ich 2012 muss es gewesen sein, dann bei der zweiten im Comicladen Sticker oder Flyer gesehen habe und hab den Quizzi gefragt, was ist denn das? Was ist das für ein Festival? Kenne ich gar nicht. Und dann meinte er, ja, das ist hier dieses Ding vom Marc. Der ist übrigens gerade rausgegangen. Der war gerade hier. Und dann bin ich noch schnell hinterher und hab Marc vom Fahrrad gezogen. Und dann haben wir den ersten Termin ausgemacht und dann eine Sendung gemacht und dann das nächste Jahr wieder. Und ja, letztes Jahr hat es dann nicht so geklappt. Ich hatte zwar auf dem Festival selber sogar ein bisschen was aufgenommen, aber ich finde es super schwierig, auf so einer Veranstaltung selber aufzunehmen, weil, na, mit dem ganzen Trubel drumrum und man hat nicht so viel Zeit und kann nicht so wirklich in die Tiefe gehen mit den Menschen dort. Deswegen wurde dann da letztes Jahr nichts draus. Aber eigentlich finde ich, ist so ein Podcast ein super Medium für so ein Festival. Und deswegen war ich dann auch mehr oder weniger sofort dabei, als Marc mich dann gefragt hat, ob ich nicht dieses Jahr da was machen will. So, und jetzt stell du dich doch nochmal vor, Marc.
Ja, ich bin Marc Sehstedt. Ich bin seit 2007 in Berlin, habe, als ich herkam, angefangen in der Renate Comicbibliothek zu arbeiten für ein Jahr, hatte schon ein Comicprojekt, mit dem ich sozusagen hergekommen bin. Livestrips hieß das. Das war so ein autobiografisches Fotocomic-Projekt. Das lief ein paar Jahre im Berliner Fenster und das war so mein Einstieg in die Comics.
Ja, und du bist auch noch Musiker und irgendwie bist du an ganz vielen Fronten so am Werken, ne?
Ich bin einer von diesen verdammten Berliner, die sich nicht entscheiden können für eine Sache und die in diese Stadt gekommen sind, weil sie sich für zu viele Sachen interessieren.
Ja, aber jetzt auch ganz fleißig mit dem Festival beschäftigt. Aber Marc, sag mal, was ist denn eigentlich die Comic Invasion?
Die Comic Invasion ist ein Berlin Comic Festival, gestartet in der Renate Comic Stammtisch als eine Idee von damals Vondril Leroy. Das ist ein französischer Verleger und Comiczeichner von Warum bzw. Vroom Verlag. Der saß da rum beim Stammtisch und sagte, ey, irgendwie, wieso gibt's hier kein Comic-Festival? Wollen wir nicht mal irgendwie einfach ein kleines chaotisches Mini-Festival starten und schauen, was passiert? Und da saß ich daneben und wie das manchmal so ist, wenn man irgendwo daneben sitzt. Dann habe ich gesagt, ja klar, bin ich dabei, klingt gut. Und dann haben wir innerhalb von irgendwie 2 Monaten so ein kleines Straßenfestival auf die Beine gestellt. Das hieß noch Comics über Berlin und das lief toll. Es waren viele Leute da, wir haben so ein bisschen Straßenzeichnen gemacht und so kleine Vorträge draußen auch auf der Straße. Und das lief so toll und es kam so gut an. Die ganze Comic-Szene hat irgendwie gesagt, ja, endlich gibt's mal wieder sowas. Weil es gab vorher jahrelang nix für Berlin und Berlin hat eine ziemlich große Comic-Szene. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir es das nächste Jahr, machen wir es weiter mit einem neuen Namen dann, Comic Invasion Berlin. Waren erst im HBC, in der ehemaligen ungarischen Botschaft am Alexanderplatz, das ist das erste Jahr. und sind dann in der Location gelandet, das nächste Jahr, wo wir jetzt sind, im Urban Spree in Friedrichshain.
Wie war es denn da? Erinnerst du dich noch dran?
Ja, das war einer von euch im HBC schon mal gewesen. Das ist, jetzt ist es ein Restaurant. Die Betreiber vom Urban Spree haben auch vor sozusagen dort das HBC betrieben. Das war auch so ein Konzert und kleiner Festivalort. Es war sehr viel kleiner. Es waren sehr viel weniger Tische, für weniger Tische Platz. Die Ausstellung war mehr oder weniger in so einem Rund, mehr oder weniger in so einem Korridor, der so einmal hinten an der Rückseite lang ging. Also mehr oder weniger ein umfunktionierter Ort, kein wirklicher Festivalort, keine wirkliche Ausstellungsfläche, nicht wirklich genug Platz. Hatte so ein bisschen alten DDR-Charme.
Als ihr die Idee hattet, hattet ihr dann auch schon ein richtiges Ziel, was ihr genau machen wolltet? Oder habt ihr einfach nur erstmal gesagt, wir wollen nur irgendwas machen, erstmal, was mit Comics zu tun hat, diese Plattform machen und was daraus wird, schauen wir mal? Oder hattet ihr von Anfang an so einen Plan, dass ihr sagt, okay, wir wollen explizit nur Leute, die so und so sind, wir wollen überhaupt keine großen Verlage? Oder was war euer Ansatz? Gab es vielleicht irgendwie Einflüsse von anderen Festivals, die es schon gab, aus anderen Ländern oder so, wo ihr gesagt habt, so in die Richtung soll es eher gehen? Oder wie war da der Ansatz?
Interessante Frage. Ich bin mir gar nicht so sicher, was die Motivationen waren, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass für Vondrill, der gerade so seit kurzem in Berlin war, vielleicht war das für ihn so ein Vehikel, um einfach in der Berlin-Szene bekannt zu werden, vielleicht auch, oder allgemein so in der deutschen Verlegerszene und sich damit so ein bisschen einen Namen zu machen. Ich glaube, allgemein hatten wir beide und haben eine Leidenschaft für Comics und haben einfach beide gedacht, irgendwie kann es nicht sein, dass es kein Festival in Berlin gibt. Für eine doch relativ lebendige, sehr, sehr bunte, sehr diverse Szene. Und also das war sicherlich ein Gedanke, es muss einfach irgendwie existieren. Und ich glaube, es dadurch, dass es entstanden ist aus diesem Renate Brütkorb, diesen
Schmelztiegel
ist ja schon so ein Treffpunkt, gerade auch für so die einerseits für die Indie-Szene, aber da beim Stammtisch sitzen ja auch Leute von Reprodukt zum Beispiel. Also es ist ja schon eine sehr bunte, so Indie- wie auch Mainstream-Gruppierung von Leuten, die da zusammensitzt. Aber ich glaube, von dort aus ausgehend und von unserer Platzierung irgendwie im Spektrum war schon klar, dass es um einen Fokus geben soll auf Alternativen und Indie- und selbstgemachten Comics.
Wie würdest du die Entwicklung der Comic Invasion in den letzten Jahren beschreiben? Ist es größer geworden? Ist es professioneller geworden? Hat es sich verändert in irgendeine Richtung?
Ja und ja. Professioneller, ich weiß nicht genau. es ist immer noch ein großer Chaoshaufen. Zwischendurch gibt es Mail-Austausch mit so Zeichnerkollektiven, die bundesweit Festivals buchen, die dann sehr verwunderte bis enttäuschte bis die Professionalität des Gesamtfestapparates in Frage stellende Antworten schreiben, warum wir noch immer kein Sign-up-Form haben und warum wir ihnen keinen ganzen Tisch versprechen können und solche Sachen und warum es nicht einfach ein Buchungssystem gibt und sowas. Also es ist immer noch ein kleiner Berliner Chaoshaufen, der das Ganze organisiert. Aber es ist auf jeden Fall größer geworden. Wir haben ja 2015 den Sprung gemacht von einem Tag auf zwei Tage, wo wir dachten, wir verteilen irgendwie das Publikum von einem Tag, was sich so ein bisschen dann durchaus drängt an dem einen Tag im Urban Spree, auf zwei Tage. Und dann ist es total entspannt. Stattdessen kam das Doppelte. Stattdessen hatten wir plötzlich irgendwie 7000 Leute da. Und zwar dann genauso drückend leider. Das ist eine Herausforderung, die ist auch für 2016 wieder, der wir uns stellen müssen. Wie kann man die Leute ein bisschen verteilen? Aber es ist auf jeden Fall mehr geworden, es ist bekannter geworden, es gibt mehr Presseaufmerksamkeit, es gibt mehr Anfragen, auch aus dem Ausland. Heute wieder eine Anfrage aus Polen. Leute, die gerne ihre Comic-Kollektive, ihre Verlage vorstellen können, wo wir leider oft Nein sagen müssen, weil es ein lokales Festival ist. Aber es ist auf jeden Fall größer geworden, bis zu dem Punkt, dass es Momente gibt, wo man denkt, so, ach, können wir nicht einfach wieder zurückgehen zu dem kleinen Festival im ersten Jahr? Was haben wir? Ich glaube, wir haben 500 Euro ausgegeben für das gesamte Festival. Sowas geht auch nur in Berlin, nirgendwo sonst. Mit irgendwie am Ende blieb dann irgendwie ein Hunderter übrig oder sowas, irgendwie für mich oder sowas, irgendwie als dann irgendwie Organisator und für Vondrill irgendwie. Und der Rest war dann so Material und kleine Gage für Bands und so. Und es war natürlich alles so ein bisschen überschaubarer und man konnte es man konnte so entspannt das Frühjahr anfangen, das Festival zu organisieren. Und jetzt ist es so, seit letztem Jahr, seit 2015, ist es schon ein 12-Monats- Arbeitsaufwand. Wenn es eine Festival durch ist, fängt man an, das nächste vorzubereiten.
Wie groß ist denn jetzt eigentlich das Organisationsteam und wie stellt sich das auf? Wer ist da dabei und was muss da eigentlich alles gemacht werden? Wie funktioniert sowas?
Das ist eine gute Frage. Das ist jedes Jahr, es ist ein bisschen jedes Jahr anders. Letztes Jahr waren wir so 6 bis 8 Leute im Kernteam. Wir haben Vondrill ist mittlerweile nicht mehr dabei. Der ist, glaube ich, 2014 ausgestiegen, weil er nach Paris wieder zurückgezogen ist und sich da so ein bisschen auf das französische Verlegertum konzentrieren wollte. Vielleicht war er ein bisschen disgruntled, weil es eben in Deutschland doch einen anderen Enthusiasmus gibt für Comics, nämlich oft gar keinen. In Frankreich gibt es die großen, prunkvollen Hallen, in denen die Comic-Festivals platziert werden. Und in Deutschland muss man froh sein, wenn man irgendwie eine abgeranzte Halle kriegt. letztes Jahr war es so, dass Dominik Heilig und ich so das Kern-Kern-Team waren. Dominik Heilig ist auch ein Illustrator und Designer, hat auch Comics veröffentlicht beim Jaja Verlag. Wie auch meine letzten zwei Bücher sind da auch beim Jaja Verlag. Und der hat mit mir so die Hauptentscheidung getroffen. Der hat so ein bisschen dann so ein neues Corporate Design gemacht und ein bisschen irgendwie mal endlich mal ein Logo und sowas. Wir haben so ne, dieser Bär mit dem Bärenkopf.
Der nichts mit Mickey Mouse zu tun hat.
Auf keinen Fall. Das will ich ganz offiziell festgestellt haben. Dann gab's Leona und Max, die haben sich gekümmert um Satelliten. Max war noch verantwortlich für den Wettbewerb, den wir seit ein paar Jahren auch haben, wo sozusagen Leute Comic-Stories einschicken können. Wir hatten Letizia, die sich noch gekümmert hat um den Wettbewerb. Wir hatten Karin. Es gibt so ein Team von Leuten, die sich so um verschiedene Kleinbereiche gekümmert haben. Und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Es wird ein Wettbewerbsteam geben, es gibt ein Satellitenteam. Es gibt dieses Jahr, weil es ein bisschen Schwerpunkt gibt auf dem Flüchtlingsthema in Berlin, gibt es so eine Art Refugee-Team, die sich kümmern um diesen Bereich. Und dann gibt es sozusagen so die Hauptfestivalleitung, das machen ich und Dominik weiter. Und dazu drumherum gibt es einen großen Helferpool von Berliner Comic-Künstlern, Comic-Enthusiasten. Das sind mittlerweile, ist es eine Facebook-Organisationsgruppe von 230 Leuten, die dort sozusagen mitkriegen, was sich entwickelt beim Festival, die Ideen beisteuern und die dann, wenn es zum Festival hingeht, eben auch ganz tatkräftig mithelfen, mit Malern, mit das Festival unterstützen.
Du hast gerade schon gesagt, das erste Mal habt ihr so 500 € Budget gehabt, jetzt ist es wahrscheinlich doch ein bisschen aufwendiger. Wie finanziert man sowas?
Wir haben uns zum ersten Mal letztes Jahr für Fördergelder beworben und zwar haben wir uns letztes Jahr beim EFRE beworben. Das ist hier Europäische Förderung von regionaler Entwicklung. Das sind quasi EU-Gelder, die so regionale Entwicklung pushen. Die haben auch viel das Literaturfestival zum Beispiel gefördert, waren so ein bisschen auf der Suche in den letzten Jahren wohl schon nach etwas lokaler fokussierten Projekten im Comic-Bereich, wo es nicht sozusagen darum geht, jetzt irgendwie Comic-Stars von außen einzuladen und dann hier die zu präsentieren, sondern eher so die lokale Szene zu boosten. Und mit denen haben wir uns zusammengesetzt, die fanden die Idee super und die haben uns letztes Jahr dann gefördert mit einer Kofinanzierung von 2,5. Also wir hatten sowas von irgendwie 5.000, 6.000 Euro Budget letztes Jahr. Und dieses Jahr haben wir uns da wieder beworben, haben auch eine erste Zusage bekommen. Wenn das durchgeht, da hängt noch von ab, wie der Haushalt entschieden wird. Es kann plötzlich sein, dass es irgendeine Haushaltssperre gibt, dann fällt das alles wieder durch. Also Sicherheit gibt es immer leider erst sehr spät, kurz vorm Festival. Aber wenn es durchgeht, dann haben wir eine Förderung für die nächsten 3 Jahre und auch eine etwas höhere Förderung. Und wir haben uns zusätzlich noch beim Senat für Literaturförderung beworben, mit einem Teilbereich, nämlich mit dem Wettbewerb, um sozusagen in dem Comic-Wettbewerb den noch ein bisschen finanziell besser auspolstern zu können. Und da sind wir dieses Jahr tatsächlich, wenn alles reinkommt, was reinkommen soll, sind wir tatsächlich zum ersten Mal über 10.000.
Genau, aber damit wird auch viel gemacht. Du hast es ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche kleine Projekte innerhalb dieses Festivals. Es gibt nicht nur diese Veranstaltung im April, sondern vorher schon diese Satelliten-Events und dieses Refugee-Projekt, den Wettbewerb. Erzähl du doch mal auf, was da alles gibt.
Wir haben uns irgendwann gedacht, wir sollten einen kleinen Anreiz bieten, dass Berliner, gerade auch Comic-Nachwuchskünstler, Geschichten zu einem Thema einreichen können und haben dann den Comic-Wettbewerb gestartet. Jedes Mal mit einem Thema. Ich glaube, das erste Thema war, glaube ich, Untergang. Das war gleich ganz düster. Da ging es dann irgendwie um Untergangs-Stories. Das zweite Jahr war es dann Berlin-Stories, wo es um Berlin-typische Geschichten ging. Letztes Jahr war es dann Berlin 2055, wo es um so Zukunftsvisionen ging für Berlin. Wie könnte sich die Stadt entwickeln oder auch nicht entwickeln? Wie soll sie sich entwickeln? Wovor haben wir Angst in der Stadt? Gentrification, ist der Flughafen endlich fertig? solche Sachen. Und letztes Jahr haben wir dann noch angefangen, nicht nur, dass es den Wettbewerb gibt und dass es nicht nur Bücher und Comic-Paket-Preise gibt und einen kleinen Workshop, den man gewinnen kann, sondern wir haben auch zum ersten Mal eine Art Berliner Comic-Preis gestartet, sodass man einem Nachwuchskünstler, der dort eine Story einreicht, die Möglichkeit gibt, damit mit einer kleinen Finanzspritze und mit einem Mentoring, das haben dieses Jahr jetzt Marvel und Oli Lust gemacht, ein kleines, sozusagen ein Comic-Projekt zu entwickeln, und da ein bisschen eben sich Zeit für nehmen zu können. Das läuft auch, das hat ein junger Kunststudent namens Juan Urseche gewonnen letztes Jahr, und die haben sich jetzt schon, glaube ich, 4 oder 5 Mal schon getroffen mit dem. Der ist jetzt dran, so das erste Kapitel von so einem Abenteuer-Comic zu zeichnen, und es läuft, glaube ich, toll, und ich bin ganz gespannt. Das werden wir jetzt bei dem Festival sozusagen die ersten Ergebnisse von präsentieren. Das ist der Wettbewerb. 2016 wird das Thema sein, wir haben es ein bisschen umständlich formuliert, aber ich glaube, sowas wie To a Better Place, auf und davon. Also zum Beispiel Stories, in denen es um Flucht geht, Stories, in denen es um Neuanfang geht. Ob jetzt thematisch aufgehangen an der Flüchtlingskrise, gerade in den ganzen Leuten, die nach Berlin kommen, oder aber um die Leute, die in den 70er, 80ern kamen, als sozusagen die eingeladen wurden als Wanderarbeiter und die dann hier geblieben sind, hier Fuß gefasst haben, die auch gerade in Berlin ganz starke Communities gebildet haben. Oder auch Berlin also als Magnet für Künstler.
Die Bundeswehrflüchtlinge.
Ja, stimmt. Auch das habe ich jetzt neulich gehört, übrigens, die Story. Wusste ich gar nicht. Oder auch eben Berlin so als Magnet und als so Zielort für Künstler aus aller Welt, die hier so den Ort sehen, an dem sie gerne arbeiten möchten. Darum geht es dieses Jahr, und da um solche Storys geht es sozusagen dieses Jahr beim Wettbewerb.
Ja, und dieses Jahr wird das Thema, die Refugee-Thematik, auch in anderen Projekten noch fortgeführt. Was kannst du dazu sagen?
Das ist, glaube ich, einfach ein Thema, was gerade sehr brennt, was viele berührt und was ich mir dachte, was einfach auch in dem Festival sich niederschlagen muss. Comics haben gezeigt in den letzten Jahrzehnten, dass sie ein Medium sind, in dem jedes Thema behandelt werden kann und auch sehr, sehr ernste, sehr wissenschaftliche oder auch sehr ernste Themen behandelt und dargestellt werden können. Und so, finde ich, muss sich auch so ein Festival dann einfach mit bestimmten politischen Realitäten dann auch auseinandersetzen durch dieses Medium. Und das ist was wir anregen möchten. Und auf der anderen Seite hat das Medium auch Möglichkeiten, also Kommunikationswege zu eröffnen. Ich habe so ein bisschen überlegt mit den anderen Leuten im Team, wie können wir uns da irgendwie engagieren? Das Erste, was man dann irgendwie denkt, wir sammeln irgendwie Geld mit dem Festival und das kriegt dann irgendein Heim. Aber das Festival selber hat so ein kleines Budget. Also jetzt dieses Jahr sind wir ganz gut aufgestellt für so Berliner Verhältnisse. Aber wenn es dann irgendwie verteilt wird, am Ende bleibt, ne, und man es aufrechnet auf, sag mal, die Zeit, die man investiert hat, ist es immer noch Welten entfernt von so mal größeren Festivals, die es schon lange gibt, mehrere Jahrzehnte. Es wäre schwierig, jetzt davon wieder was wegzunehmen und Leuten zu sagen, hey Leute, wir wachsen zwar, aber wir können euch trotzdem nur dasselbe oder noch weniger zahlen, weil wir wollen es, ne? Also was kann man tun? Wir generieren keine großen Gelder, aber wir können vielleicht das Comic-Medium nutzen, und dann habe ich gehört von Ellie Fitzgerald. Das ist eine amerikanische Künstlerin, die seit einer Weile in Berlin lebt. Die wurde von Matthias Hamann, der Berliner Stadtmission, das ist so ein sozialer Träger in Berlin, leitet, angesprochen, ob sie in seiner Flüchtlingsunterkunft einen Comickurs leiten wollen würde. Das hat sie gemacht, das ist im Juli angefangen und das ist so eine Traglufthalle in Moabit, quasi so eine mobile, aufblasbare Flüchtlingsunterkunft. Mhm. Und da hat sie angefangen, diesen Kurs zu machen, einmal die Woche und einfach als als ein Ort, wo die Leute, die in dieser Unterkunft leben, hinkommen können, einfach was aufzeichnen können, mit ihrer Hilfe oder auch ohne. Und das ist total spannend, diese Sachen anzuschauen, was da so als aus den Leuten so zeichnerisch rauskommt, so an Fantasien, an Bildern, die sie mit sich tragen, an Ideen, die sie haben für ein neues Leben. Und als ich das gesehen habe, die hat darüber einen Comic auch gezeichnet, der bei Voxcom dann rauskam, habe ich gedacht, das müssen wir erstens unterstützen und wir sollten das auf irgendeine Weise weiter ausbreiten. Mhm. Und ich habe mich dann mit ihr getroffen und wir haben dann im Dezember haben wir eine Connection hinbekommen zu Amnesty International und haben eine gemeinsame Ausstellung gemacht, wo sie sozusagen Zeichnungen aus diesem Kurs ausgestellt hat. Und jetzt gerade ist in Planung, dass mehrere weitere Kurse in Flüchtlingsunterkünften starten, durchgeführt durch Zeichner aus dem Comic Invasion, Zeichner und Helferpool. Und es gibt Bemühungen, sozusagen das auch ein klein bisschen finanziell auszustatten. Wir haben uns beworben bei Quartiermeister. Das ist so eine Berliner Biermarke, die auch soziale Projekte fördert. Amnesty International wird auch ein bisschen, die Berlin-Version davon wird ein bisschen da dranbleiben. Und das ist ein Projekt, was wir als Festival versuchen zu etablieren, als so unser, ja, ich weiß nicht, unser Beitrag in diesem Thema, um sowas anzubieten, Comic als Erzählmedium, Comic als ein Medium, sich auszudrücken, ohne eine Sprache sprechen zu müssen, auch eben zwischen verschiedenen Nationalitäten Dinge kommunizieren zu können, oder auch eben einfach nur als ein Spielraum, in dem man sich ein bisschen austoben kann, unabhängig davon, ob da jetzt irgendwas thematisiert werden soll oder nicht, aber einfach so als so ein Möglichkeitsraum. Ne? Es gibt das leere Blatt vor dir und du kannst alles damit machen. Ja. Und das ist, glaube ich, was jeder Comic-Künstler genießt, diese Freiheit. Und wenn man es schafft, so Leute, die ne, daran anzuschließen, ist es, glaube ich, eine gute Sache. Mhm.
Genau, dann gibt es noch das gab es auch schon im letzten Jahr, die Satelliten-Events, also schon in den Wochen vor dem Festival passieren Dinge. Was für Dinge passieren da?
Also am 1. April geht's los und dann gibt es 2 Wochen Satellitenwochen bis zum 17. dann. Das Hauptfestival ist 16. und 17. Und da war es letztes Jahr schon so, dass es eine ganze Reihe von Satellitenveranstaltungen gab, kleine Lesungen, Ausstellungen, Zeichenaktionen, und zwar nicht am Festivalort, sondern verteilt auf ganz Berlin an allerhand Berliner Comicorten und kleinen Galerien.
Ja, und das ist jetzt alles noch in Planung, aber kannst du da schon was ankündigen, jetzt da schon was in Sack und Tüten?
Es gibt diese Initiative von Zeichnern, die, ich weiß nicht, ob der Marvel das gestartet hat, aber er ist auf jeden Fall einer der Spokespeople. Bildkorrektur, habt ihr davon gehört? Ja, klar. Ich weiß nicht, wer das gestartet hat, aber ein paar Leute haben gesagt, wir thematisieren jetzt mal so Bürgerängste, die so mit diesem Flüchtlingsthema zu tun haben, und widerlegen die sozusagen. Mhm. Ne? Was Leute denken, zum Beispiel, ne, Deutschland verarmt durch Flüchtlinge oder sowas, ne? Mhm. Wo man genau weiß, in anderen Ländern und auch in anderen Phasen, auch in Deutschland, dass auf lange Sicht Zuwanderung einem Land wirtschaftlich total gut tut. Also, und da haben die sich gedacht, wir machen das nicht mit irgendwie langweiligen Zahlen, sondern wir machen das quasi in Comicform. Und da gibt es eine Seite schon irgendwie.
Tumblr irgendwie, ne?
Bildkorrektur.tumblr.com. Und da habe ich quasi angefleht, dass die auf jeden Fall damit eine Ausstellung machen sollen, weil ich denke, das ist eine super Idee. Es wird mit Sicherheit eine weitere Ausstellung geben mit Zeichnungen aus diesen Flüchtlingsunterkunft-Comic-Kursen. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, weitere 3-4 Kurse zu starten jetzt in den nächsten Wochen, die sind in Vorbereitung, aber manchmal dauern dann doch eben Sachen länger, als man denkt. Aber auf jeden Fall wird es Material geben, das man dort ausstellen kann. Vielleicht sogar ein kleines Zine mit diesen Zeichnungen, was man zusammenstellt. Es wird wieder Lesungen geben, es wird wieder Zeichenaktionen geben. Ich hoffe, es gibt einen 24-Stunden-Zeichentag im Rahmen dieser Wochen. Es findet innerhalb dieses Zeitraumes auch die Berliner Comic-Messe statt. Das andere sozusagen Berliner Comic-Event im Frühjahr, also im Ellington Hotel, was es schon ganz lange gibt, mit denen ich immer wieder mal im Gespräch bin, weil man sich so natürlich schauen muss, dass man sich irgendwie nicht gegenseitig auf die Füße tritt, so datumsmäßig. Aber die würden, da haben wir angeboten, dass wir die sozusagen auch im Programm aufführen, weil es einfach ein Comic-Event ist, was in der Zeit stattfindet. Mit einer bisschen anderen Ausprägung, aber auch mit vielen spannenden Sachen. Ich habe eine Idee, das ist noch ganz, ich habe so einen Fuß in der Comedy-Szene auch mit Sticky Biscuits, mit dem Duo, was ich zusammen mit Naomi Fern mache, wo wir so Comedy-Songs spielen. Es gibt in Amerika gibt's so eine Reihe, jetzt habe ich den Namen nicht drauf, aber da machen Comedians, so Stand-Up-Comedians Comedy-Bits und hinter ihnen ist eine Projektion, wo jemand dazu zeichnet. Und dann sozusagen wird das Comedy-Bit entweder konterkariert durch die Zeichnung oder eben verstärkt. Und sowas würde ich gerne mal probieren. Da bin ich im Gespräch mit einem Comedian aus der englischen Comedy-Szene. Das würden wir gerne mal testen. Das würden wir Drawing the Funny, DTF, nennen. Das wäre eine tolle Geschichte. Wir sind immer so ein bisschen auf der Suche nach lebendigen Präsentationsformen für Comics. So, es ist... Das war sicherlich auch so ein Ding, was wir am Anfang gleich wollten, waren, dass man nicht so das typische langweilige Lesungen und Talk-Programm hat. Irgendwelche Experten sitzen in einer Runde und blafaseln über ihre Comics, sondern dass man das möglichst lebendig zeigt, möglichst in Aktion. Das erste Jahr im HBC hatten wir zum Beispiel da hatten wir so ein paar Leute, die so Laser-Graffiti gemacht haben, die an so einer großen Hauswand mit so Graffiti, mit so Laserpointern Graffiti gemalt haben, sowas stehen wir total. Und sowas wird sicherlich auch wieder im Satellitenprogramm geben, also alles, was so ein bisschen lebendig ist.
Ja. Und jetzt haben wir nach dem Satellitenprogramm, kommt dann jetzt die Invasion selber. Was gibt's denn da so? Kannst du da mal auch einen kleinen Überblick geben? Wird es neben Tischen, wo die Leute sich selbst präsentieren, auch sowas wie Panels geben? Gibt's Workshops? Wie sieht's denn da aus?
Ich denke, ja, all das. Es wird wieder die Bücherhalle geben. Es wird wieder kleine Konzerte geben, drin oder draußen. Es wird kleine Vorträge geben mit Bildern, wenn es sich anbietet, eine Zeichenaktion. Letztes Mal hatten wir auch ein Zeichenbattle da. Das wird irgendwas in der Form wird sicherlich wieder geben. Das Festivalprogramm selber ist immer das, was eigentlich zuletzt drankommt. So vorher geht es um. Jetzt gerade geht es um den Wettbewerb, dass bald die Wettbewerbsinfo rausgeht, vielleicht heute, wenn wir es hinkriegen. Es geht um diese Kurse gerade, es geht um das Satellitenprogramm und das Festivalprogramm selber ist eigentlich das, was eigentlich zuletzt wirklich dann sich zusammenbaut, weil das meistens noch am längsten Zeit hat.
Wie sieht's denn aus mit den Tischen? Jetzt wollen natürlich bestimmt alle unbedingt dort einen Tisch haben. Wie funktioniert denn das da auf der Invasion mit der Tischvergabe?
Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal so ein Anmeldeformular auf der Seite und es hat auch ganz gut funktioniert. Damit werden wir dieses Jahr weitermachen. Wir werden das Anmeldeformular ein bisschen weiter bearbeiten. Wir werden versuchen, das jetzt mit dem Launch dieses Podcasts online zu haben, dass man sozusagen direkt jetzt auf die Seite gehen könnte, comicinvasionberlin.de und dort die Seite finden kann. Das wird dann irgendwie Table heißen oder Tische oder beim Join-Bereich dabei sein. Und da geht man auf die Seite drauf, sagt, ob man am Samstag oder am Sonntag oder an beiden Tagen den Tisch haben will, sagt, ob man einen halben Tisch oder einen ganzen Tisch haben will, kann auch spezifizieren, was man ausstellt. Wir waren da immer ziemlich offen, aber jetzt, wo das Festival so voranschreitet und es immer mehr Anfragen gibt an Tische, werden wir dieses Jahr ein klein bisschen mehr fokussieren müssen auf vor allem Leute, die Comics machen. Also werden vielleicht ein bisschen mehr eine Priorität setzen auf Leuten, die sozusagen ihre neuen Comics vorstellen, gegenüber Leuten, die jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel nur Drucke verkaufen wollen und Illustrationen. Ist ein bisschen schwierig, weil einige von den Leuten haben das Festival mitgestartet und mit auch geholfen seit dem ersten Jahr. Aber es gibt halt jedes Jahr mehr Anfragen und wir wollen jetzt nicht in eine noch größere Halle umziehen, wo wieder alles riesiger ist. Und ich will nicht eine riesen Bücherhalle haben, wo man nicht bis zum Ende sehen kann. Es soll noch ein klein bisschen überschaubar bleiben. Und da ist der einzige Ausweg, dann ein bisschen mehr zu fokussieren.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, es wird jedes Jahr mehr. Wo wollt ihr denn hin eigentlich? Gibt es da irgendwie so ein Ziel was ihr gerne mal erreichen wollt? Oder sagt ihr, wir sind schon jetzt von der Größe auch da, wo wir hinwollen? Und wie sieht's denn da aus?
Also die Location zu wechseln ist immer ein Riesenaufwand. Gerade eben, wenn man wirklich ein Budget hat, was es eigentlich nicht wirklich erlaubt, das ganze Jahr lang dafür zu arbeiten. Insofern sind wir bisher sehr zögerlich, was anderes in Betracht zu ziehen. Einmal das und zweitens, ich glaube, es ist immer die Gefahr, da zu schnell zu groß zu werden. Ich glaube, es gab ein früheres Festival, was, wie mir erzählt wurde, denselben Fehler auch gemacht hat. Leider, die hatten irgendwie eine sehr kuschelige kleine Variante und dann sind sie irgendwie dann auf einen großen Festivalort umgezogen, der dann so ein bisschen außerhalb war. Das kostete dann Eintritt, die Leute haben es nicht gefunden oder es war einfach den Leuten zu weit weg. Es gab kein Laufpublikum und dann ist es halt total sofort wieder eingeschlafen. Das würde ich sehr versuchen zu vermeiden. Mhm. Das Urban Spree ist insofern toll, weil es ist im Prinzip in Laufweite von der Warschauer Straße. Die Leute laufen oben an der Straße über dem Festivalgelände mit Blick runter auf das Festivalgelände vorbei. Die sehen, da passiert was. Man bekommt eine Menge Leute in dieses Festival hinein, die sonst wahrscheinlich nicht zu einem Comic-Festival gehen würden, weil sie gar nicht auf diesen Kanälen unterwegs sind, sozusagen, mit denen man sie da erreichen könnte. Was ich toll finde, ich finde, es sollte eine Aufgabe von einem Festival sein, Publikum dorthin zu bekommen, für dieses Medium zu interessieren, das sonst nicht eben sich beschäftigen würde damit. Und insofern ist für mich der Ort eigentlich dort ideal. Und ich würde jetzt eher, ich glaube, da sind die anderen derselben Meinung, dass man eher sozusagen die guten Sachen, die guten Features des Festivals konsolidiert, dass man schaut, dass es eben eine regelmäßige Finanzierung gibt, sodass man nicht irgendwie jedes Jahr Leute neu motivieren muss, sich wieder zu engagieren oder auch eben schon mit einem schlechten Gefühl im Bauch irgendwie Leute fragt, hey, magst du das wieder machen? Es gibt einen Punkt, an dem mussten Leute einfach ein klein bisschen Geld bekommen, wenn es eine Aufwandsentschädigung ist. Wir haben es die ersten Jahre mit fast null Geld gemacht, aber es gibt einen Punkt, wo das nicht mehr so weitergeht, ne? Wo man einfach, sonst springen einem die Leute ab. Ja. Und das wäre eher jetzt so, das konsolidieren, die guten Sachen erhalten, sich vielleicht grob mal irgendwann Ausschau halten nach einem größeren Ort. Mhm. Aber ich glaube eigentlich, wenn wir da bleiben könnten von der Größe her, und das weiterhin nett machen können und überschaubar, dann ist mir das, glaube ich, lieber, als jetzt stetig weiter expandieren zu wollen.
Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja kostenlos, ne? Für alle Beteiligten, die dort irgendwas machen wollen.
Tisch kostet was. Also das Festival hat einen freien Eintritt, was jedes Jahr auch wieder ein Thema ist, weil natürlich irgendwie man denkt, ey, nimm irgendwie einen Euro, dann hast du schon mal irgendwie 7.000 Euro in der Kasse. Ist jedes Jahr so ein Thema, aber ich habe halt immer gedacht, Man, es ist einfach schön, wenn alle einfach reinlatschen können. Und ich glaube, für die Künstler ist das besser. Und die Künstler haben dadurch mehr von. Aber Tische haben immer was gekostet, aber wir haben die Preise sehr bewusst sehr, sehr niedrig gehalten. Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang hatten wir, glaube ich, irgendwie 20 Euro für einen ganzen Tisch und irgendwie 10 für einen halben. Ich glaube, letztes Jahr war es 30 Euro für einen ganzen Tisch für einen Tag und 15 für einen halben. Und damit sind wir so, im Vergleich mit anderen Festivals, wo man Büchertische, Verkaufstische mieten kann, sind wir immer noch sehr, sehr günstig und bezahlbar. Das ist jedes Jahr wieder ein Thema. Ich glaube, wir werden für dieses Jahr mal auch in die Runde fragen, hey Leute, ist es okay, der Preis? Können wir noch ein bisschen hochgehen? Haut es für euch noch weiter hin, auch wenn wir irgendwie noch einen Fünfer hochgehen? Ich versuche da möglichst mit den Leuten im Kontakt zu bleiben, aber das Ansinnen war immer, es bezahlbar zu halten. Und wir haben immer kostenlose Tische angeboten für Mitarbeit. Das heißt, wenn Leute mit Aufbauen, Abbauen geholfen haben und da sozusagen ein paar Schichten übernommen haben, dann konnten die immer einen kostenlosen Tisch sich erarbeiten. Das müssen wir ein bisschen begrenzen jetzt, wo es jetzt mehr Anfragen gibt. Das werden, glaube ich, erst dieses Jahr jetzt vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 Tischen sein, die wir auf diese Weise weggeben können. Aber wer sozusagen überhaupt kein Geld hat, hat die Möglichkeit mitzuarbeiten und sozusagen so einen Tisch zu bekommen.
Wie viele Tische gibt es denn insgesamt oder wie viele Leute werden voraussichtlich da sein?
Also ganze Tische, sozusagen die reinen Tische, hatten wir zwischen 35 und 40. Es ist irgendwie jedes Jahr so ein bisschen chaotisch letzten Endes die Zahl, weil es ist dann doch noch so, dass dann noch Leute abspringen oder einfach nicht kommen. Plötzlich hat man noch einen Tisch frei und dann kommt irgendwer an, hey, wir sind zu Besuch da aus Polen, habt den Tisch für uns? Ja, okay, da hinten. Und dann gibt es Leute, ich habe meinen eigenen Tisch mitgebracht. Ja, okay, stell dich da hin. Das ist so das Thema, so Chaos-Truppe, was ich aber auch gut finde. Ich finde, da muss man auch ein bisschen beweglich bleiben. Und am Tag selber geht es immer noch so ein bisschen drunter und drüber.
Es gab ja auch draußen letztes Jahr so ein paar Sachen, ne?
Es gab auch draußen Tische. Also letztes Jahr haben wir einige Leute, die wir absolut nicht mehr unterbekommen haben, in der Halle dann nach draußen gestellt, weil das Wetter gut war. Das Risiko war natürlich, wenn es jetzt schlecht gewesen wäre, dann hätten die Leute keinen Tisch gehabt oder wir hätten es eben drinnen zusammenquetschen müssen. Das wäre nicht gut gewesen. Aber das war letztes Jahr auf jeden Fall schon ein Zeichen für, oh, wir müssen irgendwie halt ein klein bisschen mehr priorisieren für nächstes Jahr.
Letztes Jahr gab es dann auch sowas wie zum Beispiel einen Workshop oben in der ersten Etage. Gibt es da noch Möglichkeiten, da Räumlichkeiten zu nutzen oder vielleicht direkt daneben im Gebäude?
Für Workshops ja. Für das Hauptfestival, ich würde ungern Tische in einen anderen Raum stellen lassen, weil dann laufen Leute durchs halbe Gebäude. Ich fand immer, glaube ich, die Idee gut, dass es alles an einem Ort ist und sich so ein bisschen konzentriert und dass man von einem Ende der Halle zur anderen schauen kann. Und dass man, ich weiß gar nicht mehr, was der Grundgedanke dahinter war, aber ich glaube, dass es immer schwierig für die Leute ist, die man dann in so einen extra Raum packt, weil dass dann Leute nicht zu denen hinfinden und Leute irgendwie dann ne, durchs Gebäude irgendwie irren. Ich glaube, das ist das, was ich damit irgendwie immer vermeiden wollte.
Ja, sowas gab es ja schon hier und da mal bei anderen Events, wenn dann irgendwie bestimmte Genres in irgendeinen versteckten Raum geparkt wurden und dann kommt da keiner vorbei und so. Ne?
Ja, und selbst bei so einem kleineren Festival ist das halt leider doch so, dass selbst wenn man die größten Schilder aufstellt, das Laufpublikum konzentriert sich auf die große Halle. Aber man könnte vielleicht wirklich so diese Sachen, es gab ja letztes Jahr auch dieses Live-Drawing, glaube ich, war das, ne? Sowas vielleicht, dass man diesen Platz dann anders nutzt. Sowas könnte man sich überlegen, um das so ein bisschen aufzudröseln. Weil, also, letztes Jahr hatte ich schon auch den Eindruck, du hast ja selber gesagt, ihr habt es extra auf 2 Tage verteilt, um die Leute zu verteilen. Und dann kamen einfach so viele, dass es genauso eng war. Und es war halt schon teilweise ein bisschen Gedränge. Hast du zwar immer bei solchen Festivals, aber ja, das ist dann immer so ein bisschen der Nachteil, den man vielleicht so ein bisschen einfach haben muss, weil es perfekt kann man es eh nicht machen. Habt ihr denn irgendwas aus den letzten, ich sage jetzt mal 2, 3 Jahren so gelernt, wo ihr sagt, okay, das wollen wir dieses Jahr definitiv anders oder besser machen oder was könnt ihr noch besser machen, weil man will ja so ein bisschen auch besser werden?
Ja, wir überlegen auf jeden Fall jedes Jahr, was können wir an kleinen Veränderungen umsetzen, um die Halle entspannter zu machen, um es besser zu machen für die ausstellenden Künstler, um die Ausstellungsflächen besser zu nutzen, um die Räume besser zu nutzen. Und ich habe da jetzt auch schon Ideen wieder für dieses Jahr. Wir hatten immer nur eine Tür offen, weil wir dadurch mehr Tische sozusagen in die Halle stellen konnten. Es ist aber ganz klar für mich, dass wir nächstes Jahr beide Türen offen halten werden, versuchen werden, den Raum sozusagen dafür anders hinzustellen, weil man braucht eine Tür, wo Leute reinkommen können und eine, wo Leute rauskommen können. Ob die dann so genutzt werden, wird man sehen. Aber das war auf jeden Fall ein Problem, dass sich halt das ganze Rein-Raus auf eine Tür fokussiert hat. Und wir werden wieder schauen. Ne? Man kann Tische ganz verschieden anordnen. Wir haben es schon letztes Jahr so gemacht, dass wir so ein paar Tische-Inseln hatten, anstatt von langen Tischreihen, weil dann hat man noch so ein bisschen Durchgangsmöglichkeiten zwischen den Reihen, anstatt sozusagen einer langen Reihe, wo sich dann so eine Lawine aus Zuschauern dann so durchschiebt und man nicht so richtig anhalten kann. Das sind Dinge, die wir versuchen und da müssen wir immer einen Kompromiss finden aus den Platz am ideal nutzen und möglichst viele Leute unterbringen. Auf der anderen Seite ist eben hoffentlich mit jedem Jahr von der Tischaufteilung ein bisschen entspannter zu machen. Wir haben auch letztes Jahr so eine Leseecke probiert, wo die Meinungen sehr gespalten waren darüber. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Da so ein paar Sofas in der Mitte. Ich glaube, es haben nicht viele Leute zwischendurch da gesessen. Aber
ich habe da viel gesessen.
Carlos hat da gesessen, gut, das freut mich. Ich habe zwischendurch auch Familien da sitzen sehen, irgendwie ja. Mit Kindern.
Ich glaube auch, dass es gut ist, dass es Sitzmöglichkeiten auch drinnen gibt. Ich meine, wenn das Wetter schön ist, dann sitzt man draußen auf diesem Vorplatz traumhaft. Das bietet sich einfach an unter diesen Segeln und so weiter. Aber ich glaube, für viele Leute, die eben nicht 3-4 Stunden irgendwie am Stück auch stehen können, für die ist so eine Sitzmöglichkeit gut. Ich glaube aber weniger, dass es als Leseecke genutzt wird. Dazu ist es vielleicht dann doch ein bisschen zu unruhig auch drin. Aber generell so ein paar, vielleicht nicht so viele Sofas, vielleicht so einzelne Sesselchen oder so tun es auch. Aber Sitzmöglichkeiten an sich finde ich eine gute Sache.
Es hat auf jeden Fall diesen Bereich der Halle sehr, auf jeden Fall entspannt. Vielleicht wäre es eine Idee, und das denke ich jetzt gerade, wo ich hier sitze, dass man vielleicht, das fällt mir jetzt gerade nur ein, ob man tatsächlich im hinteren Bereich der Halle sowas wie einen ruhigeren Bereich schafft, ist wahrscheinlich schwierig. Aber wir hoffen, ich glaube, die Haupthoffnung ist, dass das Wetter wieder gut ist und dass Leute sich dann eben draußen hinsetzen und draußen eben Platz ist. Vielleicht gibt es eine kleinere Ecke und nur sozusagen ein paar kleinere Sofas. Da werden wir dieses Jahr wieder überlegen, wie kann man das noch ein kleines Stückchen besser machen.
Ja, aber wir müssen mal so langsam, glaube ich. Gibt es noch irgendwas, was du ganz wichtig findest, was du noch unbedingt erwähnen willst jetzt erstmal?
Zum Festival selbst?
Na, ich kann für mich sagen, ich hab jedes Jahr mehrmals den Moment, wo ich denke, wann kann ich aufhören? Wann kann ich es wieder abgeben an jemand anders? Aber gleichzeitig ist das ausgeglichen mit einer Freude über die Begeisterung für das Festival, mit einer Freude, wie zum Beispiel diese Facebook-Gruppe irgendwie wächst, wie viele Leute da so dazukommen, von denen ich noch nie gehört habe, die sich mit Comics beschäftigen, die entweder hierher ziehen, wo teilweise auch Vollprofis dabei sind, die irgendwie in Amerika für DC oder Marvel zeichnen, die halt irgendwie aber gerne in Berlin leben wollen, aber auch eben Leute, die Comics, so Nachwuchsschüler, Studenten, die Comics für sich entdecken und zum Festival dazustoßen und sich bewerben mit Stories. Und das ist was total befriedigend ist und was total schön ist, da so ein bisschen eine Szene zu ein klein bisschen zu stärken und hoffentlich ein klein bisschen zusammenzubringen. Und wer das hier hört und bisher noch nicht aktiv war, es gibt immer die Möglichkeit, dazuzustoßen, zu helfen. Es gibt eine Facebook-Gruppe, ich glaube, die heißt Comic Invasion Berlin Organisation. Es gibt die Fanpage, es gibt die auf der Homepage selber eine E-Mail-Adresse, über die man uns schreiben kann und sagen kann, hey, ich will gerne was machen. Wir sind immer, freuen uns immer über Leute, die sagen, ich will mich gerne engagieren, ich habe die und die Skills, die ich irgendwie euch anbieten kann da. Und da sind wir immer froh über Leute, die helfen wollen. Oder jetzt auch vielleicht in der ganz aktuellen Situation vielleicht sogar Lust haben, als Zeichner so einen Kurs in Flüchtlingsunterkünften anzuleiten, die sagen, hey, ich habe da noch nichts von gehört, aber ich will total gerne was machen. Ich suche mir eine Unterkunft bei mir in der Nähe, ich biete dir das an und dann starte ich da so einen Kurs. Da sind wir sehr happy über Leute, die sich da jetzt in den nächsten Wochen bei uns melden und sagen, hier, ich will was machen.
Genau, und jetzt wollen wir euch noch ein bisschen erklären, was wir hier in dem Podcast eigentlich machen wollen. Der Plan ist nämlich, in den Wochen und Monaten vor dem Festival mit einigen der Künstler, die dort sein werden, zu reden und die euch ein bisschen vorzustellen, beziehungsweise deren aktuelle Projekte vor allem.
Genau, also wir wollen uns für jede Sendung mindestens eine Person, einen Künstler, eine Künstlerin einladen, die über ihr aktuelles Projekt sprechen, das sie dann wahrscheinlich auch bei der Comic Invasion vorstellen. Und der Gedanke dabei ist eben, dass ihr vorher schon so einen Einblick in das Programm quasi bekommt. Also, dass ihr dorthin geht und sagt, okay, ich habe jetzt bei dem Podcast von Künstlerin X und Künstler B gehört und die suche ich mir jetzt und mit denen quatsche ich und das Interview hat mich angefixt, da möchte ich jetzt wissen, wie sieht es aus, worum geht's da? Also so ein bisschen als Programmvorlauf.
Genau, und wenn du Künstler oder Künstlerin bist und auf der Comic Invasion sein wirst und eine aktuelle Publikation hast und im Podcast dabei sein möchtest, dann kannst du dein aktuelles Werk zur Renate Comic Bibliothek schicken oder vorbeibringen.
Also die Renate, den Comic, das kennt ihr ja, den Laden, da gibt es eine Abgabemöglichkeit, eine hinter dem Tresen einfach sagen, hey, ich möchte hier was für den Comic Invasion Podcast abgeben und dann nehmen die das gerne an und dann holen wir das ab und wir lesen es aufmerksam und dann reden wir auch drüber. Also selbst wenn ihr selber keine Zeit oder keine Lust auf einen Podcast habt oder ihr sagt, seid euch unsicher, schüchtern oder was auch immer, dann reden wir auch gerne so darüber und geben euch da die Möglichkeit, eure Werke vorzustellen. Auch wenn ihr des Deutschen nicht so mächtig seid, wir reden auch gerne auf Englisch mit euch. Das ist überhaupt kein Problem. Haut uns einfach an, wir sind happy über alles und jeden und jede.
Die Renate Comic Bibliothek ist in der Tucholskystraße 32. Digitale Sachen schicken an comicinvasionpodcast@gmail.com. War das richtig? Ich glaube ja. Gut, ansonsten.
Hauen wir auch nochmal in die Shownotes, hauen wir euch alles rein.
Shownotes. Genau. Und diesen Podcast hier abonnieren und dann verpasst ihr auch nichts Wichtiges.
Genau. Apropos verpassen, wir haben noch ein paar Veranstaltungshinweise, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen starten. Es gibt einmal die Graphic Days, die sind am 5., 6. und 7. Februar, wenn ich mich nicht irre, direkt im Urban Spray Gelände, da wo auch die Comic Invasion selber ist. Und dann gibt es noch am 6. Februar, nur an einem Tag ab 15 Uhr, das Comics and the Beast, das ist ein Self-Publishing Comic Festival und das ist im Du Beast in der Innstraße 4, 12045 Berlin. Schaut euch das doch mal an, wenn ihr so auf Indie-Kram sie steht. Da gibt es dann auch um 10 eine fette Party, wo wir zusammen
einen Kamillentee trinken
und über eure Comics abtanzen. Ausdruckstanz.
Ja, ich denke, damit haben wir erstmal alles Wichtige gesagt und ich hoffe, wir sehen uns spätestens auf der Comic Invasion. Ab dem 1. April gibt es die Satelliten-Events und am 16. und 17. April ist dann das Festival im Urban Spree. Alle Informationen findet ihr auch nochmal auf comicinvasionberlin.de. We'll be right back.